Hallo, mein Name ist Hans Kronberg. Ich beschäftige mich damit, wie Marken in KI-Antworten sichtbar, verständlich und relevant werden. Denn in Zukunft reicht es nicht mehr, bei Google weit oben zu stehen. Entscheidend wird sein, ob KI-Systeme eine Marke überhaupt kennen, richtig einordnen und ihren Antworten empfehlen. Genau hier beginnt das neue Battlefield im Marketing. KI-Systeme übernehmen nicht einfach die bestplatzierten Suchergebnisse. Sie suchen nach belastbaren Informationen, gleichen Quellen ab und entscheiden daraus, welche Marken genannt, empfohlen oder zitiert werden. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Grounding tatsächlich funktioniert, warum die Auswirkungen auf das Marketing enorm sind und was Marken heute tun müssen, damit sie morgen in KI-Antworten stattfinden.
OMT.
Dass das eine wesentlich größere Herausforderung ist, in KI-Antworten zu erscheinen, als SEO-Erfolg zu haben. Also über SEO kannst du dich sehr schnell, sehr einfach größer machen, als du eigentlich bist. Einfach, weil du gutes SEO machst und das technisch vielleicht besser drauf hast als deine Wettbewerber und dich einfach mehr darum kümmerst. Bei KI-Antworten und Grounding findet immer noch so ein Realitätscheck statt. Also das muss sich am Ende irgendwie auch in der Realität spiegeln.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Hans, schön, dass du da bist. Hans, KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini, Perplexity, ich glaube, ich muss sie nicht alle aufzählen, liefern nicht mehr nur Links, sondern direkt formulierte Antworten. Wie verändert sich deiner Meinung nach dadurch grundlegend, oder was verändert sich dadurch grundlegend für Marken, Publisher und SEO-Verantwortliche wie dich?
Es hat sehr viele Auswirkungen. Also ich glaube, um das richtig zu verstehen und greifen zu können, muss man da mal ein, zwei Schritte zurückgehen. So in der SEO-Welt, wir bleiben da oft gern so ein bisschen an der Oberfläche und sehen alles ein bisschen sehr technisch. Wenn wir mal so ins Marketing reingehen, und das bewegt sich nämlich stark ins Marketing, gibt es schon seit Jahrzehnten dort wissenschaftlich beschrieben und ohne Ende ausformuliert im Prinzip Konzepte, die das alles beschreiben und Normenstrategien und alles. Wir reden ja im Prinzip über Auswahlprozesse. Also am Ende möchten die Nutzer irgendwas auswählen, ob das jetzt ein Treffer ist oder ein Produkt oder was auch immer, eine Information. Menschen müssen natürlich irgendwie, also neigen dazu natürlich, es sich möglichst einfach zu machen. Deswegen treffen wir nie vollwertige Auswahlentscheidungen. Also wir prüfen nicht alle zur Verfügung stehenden Optionen, sondern haben da Strategien, uns das zu vereinfachen. Also unter allen Optionen wählen wir eigentlich nur aus zwischen den Optionen, die uns A, bekannt sind, das hilft schon mal, und B, den wir grundsätzlich irgendwie zustimmen. Also du kennst zum Beispiel irgendwelche politischen Parteien, aber würdest zum Beispiel jetzt nicht jede Partei für dich zur Auswahl ernsthaft prüfen, sondern lehnst vielleicht ein paar ab. Und genauso ist es irgendwie mit Autos oder Eissorten oder was auch immer. Im Marketing nennt man das Evoked Set, also dass es ein Set von Angeboten gibt, wo man sagt, A, kenne ich die und B, akzeptiere ich die. Das ist eigentlich genau, was jetzt passiert, dass die KI-Systeme uns Empfehlungen geben. Also wenn ich irgendwas frage, werden irgendwelche Marken, Brands, Entitäten, sagt man es ja auch, im Prinzip empfohlen. Und es entsteht so ein, ich nenne es AI-Evoked Set. Also dass die KI im Prinzip ein Set von Alternativen empfiehlt. Und das hat dann eine hohe Wirkung. Das kann im Prinzip auch dieses Evoked Set, was ich selbst in meinem Kopf vielleicht schon hatte, komplett überschreiben. Also wenn ich jetzt frage, was ist denn eine gute Software für Podcast-Aufnahmen, und da werden auf einmal irgendwie drei Sachen genannt, dann habe ich ja schon ein gewisses Vertrauen, dass die KI da einen guten Grund hat, die zu nennen. Und vielleicht ein anderer Anbieter, den ich im Kopf hatte, der fällt auf einmal hinten runter. Und im Prinzip, was Unternehmen jahrelang irgendwie aufgebaut haben, mit viel Arbeit in dieses Evoked-Set reinzukommen, viel Geld investiert haben, das kann auf einmal komplett überschrieben werden. Also das hat sehr weitreichende Auswirkungen auch ins Marketing rein und in Marketingentscheidungen, wie Leute Entscheidungen treffen. Und da diese Ergebnisse halt sehr prominent, zum Beispiel bei Google auch über den Treffern stehen, ist das ja auch der erste Kontakt, den die Nutzer haben. Das ist ja oft schon mal der ganze erste Bildschirm. Insofern ist da praktisch ein vorgeschalteter Layer, dieses AI-Evoked-Set. Und das kann dann schon beeinflussen, welchen Treffer ich vielleicht danach anklicke, dass ich sage, ah, das klingt ja interessant irgendwie. Keine Angst, so ein Urlaubsziel, und auf einmal wird mir gesagt, Alpen ist ja nicht nur irgendwie Schweiz und Österreich und Italien, sondern da gibt es irgendwie auch noch ein, zwei andere Länder und die sind vielleicht günstiger, und jetzt gucke ich mir auf einmal das an. Das alles hat zur Folge A, dass die Auswahlentscheidung anders läuft, und B, tendenziell auch weniger Klicks passieren auf die Seiten, weil früher mussten sich die Leute diese Evoked-Sets selbst zusammenklicken und Informationen sammeln, um das zu bilden. Und weniger Klicks hat natürlich auch dann auf viele Geschäftsmodelle eine Auswirkung. Also es ist gerade Publisher leben von Klicks, weil die Werbevermarktung machen. Also viele Geschäftsmodelle müssen jetzt transformiert werden, weil absehbar halt die Anzahl Klicks immer weiter abnehmen wird. Also insofern sind die Auswirkungen in ganz viele Richtungen.
Du bist Head of SEO von Chefkoch, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau.
Seid ihr nicht auch dann davon betroffen? Also würde mich jetzt mal interessieren, ihr seid ja eine Plattform. Ich habe so die letzten Jahre, seit du eigentlich dahin gegangen bist, das ist ja schon echt einige Jahre, immer mal wieder so, wenn, keine Ahnung, Malte oder jemand anderes was gepostet hat mit Best-of-Seiten, die da draußen ranken und gestiegen sind, da war Chefkoch schon immer ziemlich weit vorne dabei. Und ist einer der stärksten Seiten, die es in Deutschland gibt. So wie ich Chefkoch nutze, ich gucke mir immer wieder irgendwelche Rezepte an, seid ihr auch relativ auf Klicks und Besucher vom Geschäftsmodell her optimiert oder sehe ich das falsch?
Absolut. Also das ist ja einer der Gründe, warum mich das Thema auch sehr interessiert. Also da geht es wirklich ans Eingemachte. Und zurzeit haben wir noch den großen Vorteil, dass der stärkste Kanal ist ja Google, und bei Google gibt es dieses Sonderformat der Rezeptgalerien, und die sind zurzeit von AI-Formaten fast noch gar nicht betroffen, weil die natürlich, also gerade Rezepte ist auch visuell ein sehr stark wichtiges Thema, und die AI-Antworten sind eher rein aus Text basierend. Und diese Rezeptgalerien sind einfach das stärkere Format. Man sieht, dass Google das testet, die Formate gegeneinander und das mal ausprobiert. Aber da gewinnen im Prinzip immer die Rezeptgalerien. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass es morgen noch so ist. Ansonsten ist aber auch ganz klar, dass wir uns natürlich da Gedanken machen. Also als Head of SEO sage ich das nicht gerne, aber ich glaube, Kevin Indig hat es auch mal gesagt, dass 2024 wahrscheinlich Peak SEO-Traffic war. Und der SEO-Traffic jetzt jedes Jahr abnimmt. Das wird in einen Branchen schneller, in anderen langsamer gehen, aber sicherlich auch auf Chefkoch zu treffen. Und ich bin da der Erste, der sagt, wir müssen A, irgendwie andere Kanäle stärken. Also wir haben ja auch noch die Chefkoch-App, die sehr, sehr stark ist. Wir sind in Social Media extrem stark. Wir haben extrem starke Newsletter. Wir haben eine starke Brand, dass Leute auch direkt kommen. Aber diese Sachen bekommen natürlich eine neue Priorität. Zu sagen, wir müssen uns da ein bisschen unabhängiger von Google machen. Zudem haben wir ein zweites Standbein, bauen wir auf, dass wir halt auch mit Chefkoch Plus eine bezahlte Version haben. Also vielleicht liegt die Zukunft da auch eher in einem Abo-Modell. Das wird sich alles zeigen.
Ja, aber muss kommen, ist klar. Also ist mir jetzt gerade in der Vorbereitung gekommen, ich habe deinen Vortrag, über den wir auch heute ein bisschen vom Thema her reden wollen, den du bei der Campix gehalten hast. Ich nehme dich immer wahr zu bestimmten Themen, aber gar nicht so krass zu Chefkoch. Und jetzt, als ich eben gerade drüber nachgedacht habe, ist mir das erst gekommen. Danke für die Einblicke. Das Thema, warum wir heute eigentlich sprechen.
Vielleicht noch ganz kurz einen Satz dazu, weil insofern Chefkoch da nicht mein Haupttestcase ist, was AI-Sichtbarkeit angeht, weil wir KI-Suchsysteme wirklich konsequent ausschließen. Also die sind bei uns in der Robots.txt alle geblockt, die AI-Crawler. Das ist nochmal strategisch ein anderes Spiel für Publisher als jetzt für im Prinzip alle anderen Websites. Ne? Das wird dann perspektivisch vielleicht auch mit der Chance irgendwie auf Lizenzierung oder ähnliche Sachen gehen. Man sieht, dass die Top 100 Websites in Deutschland, die blockieren zu 50% AI-Systeme. Wenn du irgendwie Top 1000 nimmst, dann sind es nur 14%. Also die Top 100 spielen das aus Gründen von Geschäftsmodellen und auch Stärke anders als der Rest.
Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt, über den ich noch nie nachgedacht habe, weil wir diskutieren in unserem Sistrix SEO-Stammtisch, den wir einmal im Monat machen mit 3-4 Gästen, relativ häufig darüber, sollte man die Crawler ausschließen oder nicht. Aber das ist natürlich eine pauschale Sicht da drauf, ist eine ganz andere, wie jetzt in eurer Situation, die zu den 100 besten Seiten gehören. Sehr guter Punkt. Das Thema, über das wir heute eigentlich sprechen wollen, geht aber genau in dieses AI-Thema rein. Also vielleicht sollten wir das vorher kurz mal sagen. Also das Thema, ja, alle, die jetzt zuhören, haben es gelesen. Das Thema heißt Grounding, das neue AI-SEO-Battlefield. So hieß auch dein Vortrag bei der Campix. Grüße gehen raus an Marco. Das Thema Grounding. Ich muss zugeben, ich folge dir schon ein bisschen länger auf LinkedIn. Ich lese das auch immer ganz gerne, wenn du da was postest. Und das Thema Grounding, da habe ich dich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr wahrgenommen. Ich habe mir dann auch mal deine Webseite, die findet ihr auch in den Shownotes, dazu angeschaut. Und habe natürlich, bin selbst früher auch, habe mich mal SEO geschimpft. Jetzt heute würde ich sagen, ich bin überhaupt nicht mehr up to date und sehe mich auch nicht mehr als SEO. Aber ich habe schon eine Beziehung zu diesem Thema und auch ich habe so ein weinendes Auge dabei, wie gerade so die Traffic-Entwicklung überall ist und was man so hört und wie darüber diskutiert wird. Dieses Thema Grounding, wenn ich das irgendwo anspreche, da gibt es ein paar, die total hellhörig werden und sagen, ja, wichtiges Thema und so weiter, und andere, ja, wird total überspielt, also überspitzt bespielt, also zu stark in den Mittelpunkt gestellt. Sag du mir doch mal, vielleicht erklären wir erstmal den zentralen Begriff und tun den verständlich einordnen. Was ist Grounding genau und wie unterscheidet es sich vom vortrainierten Modellwissen oder einer klassischen Live-Web-Suche?
Ja, also du hast im Prinzip die beiden wichtigen Elemente schon genannt. Es ist, also die Frage ist ja, woher kommt denn eigentlich das Wissen für eine KI-Antwort? Woher hat die das eigentlich? Und da muss man im Prinzip zwei Quellen unterscheiden. Das eine ist das reine Modellwissen, das aus dem Pre-Training kommt. Also da ist irgendwann mal ein Modell trainiert worden. Das ist sehr, sehr teuer, so ein Modell zu trainieren. Das hat ja zig Milliarden Parameter und Millionen von Dimensionen im Vektorraum. Das kostet viele Milliarden, so ein Modell zu trainieren. Deswegen wird das aber auch relativ selten gemacht. Es gibt aktuell nur ein Modell, was ohne Grounding, ohne Live-Web-Suche den Namen vom aktuellen Papst nennen kann. Also rein aus dem Pre-Training raus. Das ist halt nur GPT-5.5. Also Google, die aktuellsten Google-Modelle oder so, kennen nicht den aktuellen Papst, der jetzt ja auch schon mehr als ein Jahr im Amt ist. Also diese Modelle sind meist so ein, zwei Jahre hinter der Gegenwart, weil es einfach sehr, sehr teuer ist, die zu trainieren. Wenn die dann einmal trainiert sind, sind die im Prinzip eingefroren vom Wissen. Das ist dann so ein eingefroren, also es ist nicht, dass die so kleine Stücke dazulernen können, das muss im Prinzip komplett einmal neu berechnet und trainiert werden. Und offensichtlich hat man dann ja eine Informationslücke, weil viele Fragen brauchen aktuelle Antworten. Egal, ob das jetzt irgendwie Sportereignisse, Nachrichten sind, aber auch, wenn du nach Produkten fragst, willst du aktuelle Preise, aktuelle Angebote, aktuelle Anbieter und was weiß ich was wissen. Deswegen in ganz vielen Fällen müssen diese Modelle dann im Prinzip eine Live-Websuche anschmeißen, um als Kontext zusätzlich aktuelle Informationen zu ziehen. Und die Antwort wird dann aus beiden zusammen generiert. Also da ist das Modellwissen, was so dieses grundsätzliche Weltwissen und das Grundverständnis hat, angereichert mit aktuellen Informationen. Und aus diesen beiden Quellen zusammen bildet sich dann die Antwort. Also wenn du jetzt zum Beispiel fragst, was ist der Eiffelturm, dafür brauche ich keine Live-Web-Suche. Das weiß das Modell bestens. Wenn du wissen willst, irgendwie, wann sind denn da gute Besuchszeiten oder was sind die Eintrittspreise, dann müsste man eine Live-Web-Suche anschmeißen.
Aber das Wort Grounding an sich, also wie würdest du es einfach erklären?
Also es sind im Prinzip, ist das der Kontext aus der Live-Web-Suche. Also es ist, wird im Prinzip auch, also zumindest bei Google, der gleiche Index dafür verwendet, also der Suchindex. Es ist damit aber nicht gesagt, dass der Auswahlprozess und die Ranking-Faktoren gleich sind, weil beim Grounding müssen Quellen andere Aufgaben erfüllen als bei der normalen klassischen Websuche.
Lass uns das doch vielleicht mal ein bisschen technisch also einordnen. Wie funktioniert das Ganze? Die klassische Suche fragt vereinfacht. Grounding fragt dagegen etwas, wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel habe, welche Seite sollte ein Mensch besuchen, ist die eine Frage. Grounding fragt dagegen, welche Informationen keine Antwort zuverlässig stützen. Welche Konsequenzen hat dieser Unterschied für die Art, wie Inhalte erstellt und strukturiert werden?
Genau. Wie würdest du? Bing hat das dieses Jahr in einem Blogpost sehr, sehr gut beschrieben und haben so als den zentralen Unterschied eben genau das eigentlich dargestellt, dass sie sagen, dass ein Treffer in der klassischen Suche ist im Prinzip ein Navigationsziel. Da klickt der Mensch drauf und will eine Website besuchen. Beim Grounding geht es nicht darum, dass der Mensch irgendwie eine Website besucht, sondern die Frage ist, bietet diese Quelle inhaltlich hilfreiche Textbausteine, kann die Antwort irgendwie stützen, verifizieren, bestätigen. Das ist halt ein anderer Zweck. Insofern ist natürlich auch der Auswahlprozess und wahrscheinlich eben auch die Ranking-Faktoren anders, weil wir wissen ja bei der klassischen Suche, da gibt es auch dieses Re-Ranking anhand von Nutzersignalen, dass das Seiten, die dann häufiger angeklickt werden, wo die Leute länger bleiben, die kriegen dann nochmal einen Ranking-Boost, weil damit kannst du im Prinzip über die Nutzersignale ermitteln, was waren denn jetzt wirklich gute Navigationsziele für die Nutzer. Beim Grounding geht's halt, wie gesagt, drum, ich brauche da hilfreiche Infos für die Antwort. Also so ganz einfaches Beispiel, wenn du Amazon nimmst, ist klar, als Navigationsziel ist am besten die Startseite. Die Leute wollen auf die Startseite von Amazon und da fange ich dann halt mein Kaufjourney da irgendwie an. Für das Grounding ist in ja praktisch allen Fällen die Startseite von Amazon komplett wertlos, weil die besteht ja nur aus irgendwelchen dynamischen Produktfeeds. Da sind überhaupt keine Infos drauf, die du sinnvoll irgendwie für eine KI-Antwort verwenden kannst. Und wenn du zum Beispiel nur Amazon in irgendwie so ein in eine Grounding-API eingibst, dann kommt eben als Quellen nicht die Amazon-Startseite, sondern kommen Sachen wie die Amazon-About-Seite, die Job-Seite, wo das Unternehmen auch beschrieben wird, irgendwelche Finanzseiten, Wikipedia, also Seiten, die dir halt viele Infos über Amazon liefern, aber eben nicht dieses Navigationsziel Startseite, was nur aus Produktfeeds besteht. Das ist wertlos für das Grounding einer KI. Ne?
Kannst du uns den Prozess mal genauer erklären, Schritt für Schritt vielleicht sogar durchgehen. Was passiert zwischen dem Prompt eines Nutzers und der fertigen KI-Antwort? Wissen wir das überhaupt genau? Also von der Entscheidung für eine Suche über die Fanout-Queries bis zur Auswahl und Verarbeitung der Quellen.
Das ist sehr gut beschrieben. Also Google hat auch als Produkt eine Grounding-API, da ist das auch genau beschrieben, wie das funktioniert. Also das kannst du als Produkt nutzen, bei den pro Nutzung da zahlen. Also es geht los, der Nutzer gibt einen Prompt ein und dann prüft die KI erstmal, was ist denn die Intention, was will der denn eigentlich von mir? Das ist dann das Entscheidende. Also will der irgendwie jetzt Urlaubsziele finden oder irgendwie einen SEO-Podcast empfohlen bekommen, was auch immer. Und dann entscheidet die KI im Prinzip, kann ich das aus meinem Modellwissen, aus dem Pre-Training gut beantworten? Oder brauche ich da irgendwie aktuellere Infos oder mehr Kontext? Also wenn das zum Beispiel jetzt irgendwie herauskommt, das könnte sich geändert haben seit meinem Pre-Training oder das vielleicht sehr nischig oder sehr lokal ist, kann die KI entscheiden. Also da gibt es einen Confidence-Score im Prinzip und der muss einen gewissen Level haben, dann kann man es aus dem Modellwissen beantworten. Wenn der aber unter einen gewissen Level kommt, entscheidet die KI, nee, da bräuchte ich schon noch ein bisschen mehr Kontext und aktuelle Infos. Und wenn das so ist, dann ruft die praktisch eine API ab. Also das ist dann auch ein anderes System. Das ist nicht mehr das LLM. Das ist dann ein angeschlossenes System und schickt da Suchanfragen an dieses System. Das sind diese sogenannten Fanout-Queries. Also dass das Thema im Prinzip aufgefächert wird. Sagen wir mal, du willst irgendwie Urlaub am Meer machen und interpretiert das System vielleicht, hast du schon mitgegeben, du willst vielleicht irgendwie ans Mittelmeer und das fragt dann vielleicht irgendwie beste Urlaubsorte Mittelmeer, beste Urlaubsorte Italien, beste Urlaubsorte Spanien, vielleicht noch eine 2026 dran und vielleicht fragt es irgendwie auch noch das Wetter ab und solche Geschichten. Diese Fragen gehen dann praktisch an dieses Suchsystem und jetzt speziell im Fall von Google liefert dieses System schon im Prinzip wirklich einen Textblock mit einer fertigen Antwort und Quellen, welche diese Antwort stützen. Das ist schon ein komplett synthetisierter Text. Also kein einzelner Satz steht eins zu eins so auf irgendeiner Website. Aber es werden Quellen genannt, die sinngemäß das bestätigen, dass das so ist. Dass irgendwie Urlaubsort X irgendwie besonders toll ist. Aber es steht kein original 1:1 Satz von diesen Quellen dort. Und diese API wiederum übergibt die Antwort dann dem ersten System, dem LLM. Und das in Kombination mit seinem Modellwissen formuliert daraus dann die Antwort, die du am Ende als Nutzer siehst.
Wenn ich einen Prompt nehme, egal was, ich will irgendeine Erklärung, irgendeine Information zu irgendwas haben, und ich gebe den mehrfach ein. Also ich probiere das mehrfach mit demselben System. Unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Antworten. Ich habe festgestellt, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, wahrscheinlich 99% von den Leuten da draußen, die regelmäßig irgendwelche KI-Tools nutzen. Ich gebe fünfmal denselben Prompt ein und ich bekomme fünfmal gefühlt andere Quellen, andere Suchpfade, andere Antworten. Woran liegt sowas und warum, also für mich, am Anfang, als ich es festgestellt habe, hat das eigentlich eine große Verunsicherung gebracht, weil ich Gefühl hatte, okay, nichts von dem, was ich hier bekomme an Nachrichten, ist so werthaltig, dass es auch genau immer wieder gleich genannt wird. Also ich muss ja davon ausgehen, dass 4 der 5 Antworten falsch sind oder vielleicht sogar alle, weil immer wieder was anderes kommt. Vor allem, wenn es sich inhaltlich unterscheidet. Also wenn es sich nicht inhaltlich unterscheidet, nur anders geschrieben ist, okay. Was bedeutet das vielleicht auch für Unternehmen, die sich jetzt genau damit beschäftigen und eigentlich sowas vermeiden wollen? Wie müssen die, also keine Ahnung, wie sollte man Sichtbarkeit systematisch optimieren in Zukunft?
Also dafür muss man dann erstmal so ein paar Ebenen unterscheiden. Also rein von der Formulierung ist die Antwort ohnehin immer ein bisschen anders, weil diese Sätze ja praktisch Token für Token zusammengesetzt werden nach gewissen Wahrscheinlichkeiten und es extrem unwahrscheinlich ist, dass exakt die gleichen Sätze sich da bilden. Das zweite ist, was so praktisch die eigentliche Aussage ist und vor allen Dingen, was uns ja interessiert ist, was für Brands, was für Entitäten werden da genannt oder empfohlen in der Antwort. Und auch die können variieren, dass mal irgendwie die 3 Anbieter empfohlen werden und das nächste Mal vielleicht 2 von denen, aber auf einmal ein 3. Die Ursache, dass das überhaupt passiert, beginnt eigentlich schon mit so einem Fanout-Queries, weil die sind nicht konstant. Also ich kann exakt den gleichen Prompt eingeben und es werden aber andere Fanout-Queries abgeschossen. Das kann man halt sehr gut mit dieser Google Grounding API testen. Da Vibe-Coding kann man sich dann 5 Minuten eine App bauen, wo man sagen kann, jetzt schieß 100 Mal exakt den gleichen Prompt ab und du wirst sehen, du kriegst auch die Fanout-Queries zurück in der Antwort, dass da 100 verschiedene Varianten von Fanout-Queries genutzt wurden. Und je nachdem, wie die jetzt exakt sind, also ob du suchst jetzt irgendwie bestes Hotel Mallorca oder bestes Hotel Mallorca 2026 oder Hotel Empfehlung Mallorca, wirst du natürlich ein bisschen andere Quellen kriegen und die eine Quelle betont vielleicht eher das Hotel und die andere das. Also dadurch entsteht schon diese Varianz und diese Vielfalt und das Ganze wird dann ja noch miteinander abgeglichen und je nachdem, was für einen Quellenmix du da gerade hast, wird halt was anderes erscheinen. Und jetzt ist die Frage, ist das halt komplett zufällig? Also ist es zufällig, aber halt mit konstanten Wahrscheinlichkeiten im Prinzip. Also wenn du breit genug misst und oft genug misst, wirst du exakt die Wahrscheinlichkeiten bestimmen können. Also wie beim Würfeln, also wenn du einmal würfelst, kann Zahl 1 bis 6 kommen. Das wirkt komplett zufällig. Wenn du jetzt 600 Mal würfelst, kannst du ziemlich sicher sein, dass jede Zahl so ungefähr 100 Mal kommt. Das ist halt so diese Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und die kann man messen. Und das ist auch verlässlich. Also das ist dann auch kein Raten und kein Chaos, sondern da muss man einfach nur genug messen, um die Wahrscheinlichkeitsmessung hinzukriegen. Und es zu beobachten, also das hängt von den Segmenten ab. Es gibt sehr, ich nenne das semantisch reife Segmente, also wenn du sowas wie Krankenversicherung hast, da gibt es extrem viele Quellen im Web und es gibt sehr etablierte Anbieter. Da wird in 99 von 100 Fällen wird da die TK, die AOK und die Barmer in der Antwort auftauchen. Egal wie die Fanout-Queries waren und wie du dein Prompt formuliert hast. Das sind einfach mit großem Abstand die wahrscheinlichsten Entitäten für die Antwort. Und dann gibt es, also kann man mehr in Stufen machen, auch Segmente, die das Modell noch gar nicht kennt. Also wenn du sowas wie AI-Visibility-Tools hast, Geo-Tools, dieser Markt entsteht ja gerade erst. Im Pre-Training der Modelle gab es da überhaupt noch gar keine Quellen zu. Und dieses Modell kennt es nicht, weicht dann so ein bisschen aus auf SEO-Tools, weil das so semantisch nah dran ist. Dann kommen so tendenziell auch eher so SEO-Tool-Anbieter in den Antworten noch. Und diese Quellen entstehen auch langsam, aber es gibt auch noch nicht viel Belegmaterial in sehr vertrauenswürdigen Quellen, dass das zum Beispiel jetzt OMR-Reviews das getestet hat oder so, da das ist dann mal eine Quelle, aber das entsteht gerade alles noch. Und je unreifer das Segment semantisch ist und je weniger es etablierte Quellen gibt, desto mehr mischt sich das und desto kleiner sind die Anteile, bis hin halt zu super reifen Märkten, wo das bombenfest steht und du da praktisch immer die gleichen Entitäten in der Antwort hast. Ne? Und das ist halt vom Verständnis wichtig, wenn man ein Segment analysiert, was haben wir denn da gerade? Dann versteht man auch besser diese Streuung einfach. Ne? Und je breiter dein Testset ist, umso mehr kannst du dann auch die Ränder, das ist ja im Prinzip wie eine Normalverteilung, eine Gaussche. Da gibt es eine Häufung, die Sachen, die sehr häufig kommen und zu den Rändern wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer. Und je mehr und breiter du testest, umso mehr kannst du dann auch noch diese Ränder erforschen. Wobei man kann sehr schnell sagen, das ist eine Entität, die kommt sehr häufig vor, oder das ist eher so ein Randding, was halt selten auch mal genannt werden kann. Ne? Das reicht ja meist schon als Wissen.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Nach welchen Kriterien, also ich habe heute auf LinkedIn, ich überlege die ganze Zeit, von wem es war. Ich habe einen Post gesehen, dass jemand geschrieben hat, dass sie mehrere Kunden betreut und die Kunden teilweise Top-1-Rankings haben, aber in den Quellen überhaupt nicht auftauchen bei den KI-Antworten. Nach welchen Kriterien werden denn Quellen ausgewählt, wenn KI-Systeme offenbar nicht einfach, ich nenne es mal blind, den klassischen Top-Rankings folgen? Welche Rollen spielen zum Beispiel Autorität, Herkunft, Aktualität, Kontext, keine Ahnung, konkrete Formulierung der Suchanfrage oder was auch immer? Weiß man das?
Also es spielt im Prinzip alles eine Rolle. Also Aktualität ist zum Beispiel eine sehr wichtige Sache, gerade beim Grounding, weil das grundsätzlich schon im System angelegt ist, dass die auf möglichst aktuelle Quellen achten. Wäre blöd, den Aufwand des Groundings zu machen und dann nimmst du eine Quelle irgendwie von 2023. Also deswegen steht da oft schon die Jahreszahl dann auch direkt Mitte im Fanout-Query drin und eine aktuelle Quelle gewinnt dann, die natürlich von da ist. Es geht auch um Autorität. Also ich finde, da ist ChatGPT sogar weiter. Also da siehst du auch den Thinking-Prozess und kannst beobachten, wie da Quellen bewertet werden. Gewisse Quellen haben da einfach eine höhere Autorität für Themen. Also man sieht auch bei den Fanout-Queries, dass teilweise, also wenn du zum Beispiel nach Matratzen suchst, Bettmatratzen, irgendwie Prompts dazu machst, dass Gemini und die Grounding API automatisch dann Stiftung Warentest teilweise an den Prompt mit dranhängt, weil das einfach eine einfach gelernt aus Mustern. Es wird ja auch oft so kommuniziert, also irgendwelche Matratzenhersteller sagen dann irgendwie so und so bei Stiftung Warentest, das haben die Systeme gelernt, dass Stiftung Warentest da anscheinend eine Institution ist, wenn es irgendwie um die Wertung von Matratzen geht. Das spielt definitiv eine Rolle. Dann natürlich auch, was ganz wichtig ist, diese Quellen, wie werblich oder vertrauenswürdig sind die denn? Also da ist die KI auch wirklich sehr gut drin zu erkennen, irgendwie ist das ein werblicher Text oder ist ein neutral geschriebener. Dann darf es nicht im Konflikt stehen mit anderen Quellen. Also du kannst jetzt nicht, also wenn du jetzt sagst, die Erde ist flach und neun andere Quellen sagen, nee, die ist rund, dann spricht das nicht für die Vertrauenswürdigkeit deiner Quelle. Deswegen kannst du da nicht einfach irgendwelche Sachen behaupten. Also unterm Strich würde ich sagen, dass das eine wesentlich größere Herausforderung ist, in KI-Antworten zu erscheinen, als SEO-Erfolg zu haben. Also über SEO kannst du dich sehr schnell, sehr einfach größer machen, als du eigentlich bist. Einfach, weil du gutes SEO machst und das technisch vielleicht besser drauf hast als deine Wettbewerber und dich einfach mehr darum kümmerst. Bei KI-Antworten und Grounding findet immer noch so ein Realitätscheck statt. Also das muss sich am Ende irgendwie auch in der Realität spiegeln. Also wenn du wirklich jetzt irgendwo eine gute Marke bist oder ein USP hast, das findet ja irgendwie Resonanz bei den Nutzern und Resonanz im Netz und da gibt es Belegstellen dafür. Und die stützen dann praktisch auch dieses Narrativ. Und wenn du das jetzt irgendwie sagst und fünf andere Quellen bestätigen das auch noch, dann ist halt wahrscheinlicher, dass das LLM dir das auch abnimmt und dich versteht. Wenn du das nur auf einer Seite sagst, ich bin da irgendwie der Beste und der Tollste und keine andere Quelle bestätigt das, dann geht die Chance gegen null, dass ein LLM das wiederholt.
Ich würde gerne mal mit dir ein bisschen über Risiken sprechen. Also ich glaube, du hast in deinem Vortrag sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der Vorarbeit, ich werfe vielleicht auch ein bisschen was durcheinander, bitte entschuldige das, aber ich habe von vier strukturellen Risiken gelesen. Halluzinationen, Entitätsverwechslung, Nichtnennung und ich glaube, englisch-dominantes Retrieval. Das waren die vier Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie entstehen diese Probleme und welches davon wird von Unternehmen aktuell am stärksten unterschätzt?
Also die entstehen im Prinzip, also gerade die ersten drei, dass Halluzinationen, Entitätsverwechslung oder dass du gar nicht erst genannt wirst. Vor allen Dingen eben aus mangelndem Wissen und Informationen der KI. Also wenn die KI einfach keine Informationen hat, wer Person XYZ ist, also gerade so Einzelselbstständige sieht man das oft, wenn du nachfragst, da gibt es dann vielleicht irgendwie 10 Leute in Deutschland, die genauso heißen. Und woher soll die KI denn jetzt wissen, wer wirklich gemeint ist, wenn es dann nicht wirklich einen Dominanten gibt? Und es gibt halt gar nicht so viele Einzelpersonen, die jetzt irgendwie starke Belege im Internet haben. Dann kann passieren, dass da einfach halluziniert wird, dass dann gesagt wird, wie Hans klingt wie Deutsch und dann erfindet im Prinzip das LLM irgendeine plausible Geschichte, die irgendwie passt, weil die Dinge halt die Eigenschaft haben, dass sie leider nicht sagen, weiß ich nicht, sondern irgendwie dir immer antworten. Und wenn sie es nicht besser wissen, halluzinieren sie dann. Und was natürlich auch oft passieren kann, dass sie es irgendwie verwechseln. Also ich hatte gerade jetzt aktuell, das hatte ich auch bei LinkedIn noch geschrieben, entdeckt, hat da so ein bisschen so geforscht so Richtung SEO-Konferenzen, damit für den Campix-Vortrag dann noch, hatte ich das einfach mal so nebenbei laufen lassen. Und da waren jetzt inzwischen sehr viele Daten da. Da hatte ich gesehen, dass in diesen Antworten, KI-Antworten, die Campix mit 49 verschiedenen Schreibweisen genannt wird. Also das ist mal Campix, SEO-Campix, Campix-Konferenz, SEO-Campix Extreme mit Doppelpunkt dazwischen und ohne und keine Ahnung was alles. Das ist zum Teil die gleiche Entität, aber zum Teil sind es auch verschiedene, weil es teilweise wirklich verschiedene Veranstaltungen sind. Also es gibt ja wirklich die Campix und die SEO-Campix Extreme. Aber wenn die KI das nicht sauber versteht, diesen Unterschied, dann passiert es halt, dass dann auch die Eigenschaften durcheinander gewürfelt sind. Dann könnte passieren, dass für die Campix irgendwie der falsche Veranstaltungsort, das falsche Veranstaltungsdatum, der falsche Preis genannt wird. Das muss man der KI dann halt wirklich sauber erklären, was gibt es denn für Entitäten und sauber sagen, pass auf, das sind alternative Schreibweisen, aber da ist eigentlich alles die gleiche Entität gemeint. Ob ich das jetzt mit oder ohne Doppelpunkt oder Extreme noch dran oder nicht dran schreibe, da ist alles das gleiche gemeint. Aber das wiederum ist was anderes. Dann kann die KI, also muss der dann halt helfen, das richtig zuzuordnen. Und also 49 verschiedene Varianten ist wild. Das habe ich selten gesehen bei Entitäten, dass es so weit streut. Oder ich hatte jetzt gerade so einen interessanten Fall, da ist eine Messe umgezogen von Berlin nach München. Zu Recht haben die natürlich die Sorge, wird das noch als gleiche Entität erkannt, wenn das einen anderen Veranstaltungsort hat? Also zurzeit wird die Messe immer empfohlen. Das ist ganz klar die Nummer 1 Messe für dieses Fachgebiet. Und da geht es um Millionen Umsätze. Was passiert denn, wenn die auf einmal nach München zieht und die KI sagt, die kennt ja noch gar nicht? Da musst du im Prinzip sauber erklären, pass auf, das ist noch die gleiche Entität. Und das ist einfach eine Historie, so wie sich das Datum jedes Jahr ändert. Ist es in diesem Jahr so, dass sich halt auch zusätzlich der Ort ändert. Aber es ist immer noch die gleiche Messe. Solche Gefahren bestehen halt. Und was, glaube ich, stark unterschätzt wird, ist, dass halt viele Suchanfragen dann auch auf Englisch stattfinden. Also obwohl du irgendwie in Deutschland mit deutschen Prompts irgendwas fragst, kann es sein, dass englischsprachige Fanout-Queries generiert werden. Und dann werden natürlich auch eher englischsprachige Quellen gezogen. Dann kann sein, dass du deswegen überhaupt nicht erscheinst, weil du in englischsprachigen Quellen einfach nicht vorkommst. Also deswegen ist meine Empfehlung halt für die LLMs so die wichtigsten Kernfakten irgendwie auch immer auf Englisch anzubieten. Also so ein klassisches Beispiel ist Rose Bikes, kennst du vielleicht, so ein Fahrradhersteller aus Deutschland. Er ist aber eher halt wirklich auch nur auf dem deutschen Markt unterwegs. Also vielleicht noch ein paar andere Länder, aber jetzt nicht so in England oder USA im englischsprachigen Raum. Wenn du dann irgendwie nach Gravelbikes fragst und es gibt einfach mehr Fachmedien im englischsprachigen Raum, weil es natürlich auch viel mehr Einwohner gibt. Und wenn das die KI-Systeme dann englischsprachige Fanout-Queries machen, weil es da einfach mehr Quellen gibt, dann wird Rose da im Prinzip nie auftauchen, weil die einfach auf den englischsprachigen Märkten nicht unterwegs sind. Und das ist natürlich dann ein großes Risiko, nicht genannt zu werden.
Ja, das ist spannend, welche Ecken man so alles denken muss. Wie kann es passieren, dass dieselbe Marke bei derselben Frage in verschiedenen Durchläufen unterschiedlich beschrieben wird oder unterschiedliche Standorte, Produkte und Fakten genannt werden? Also ich meine, wir reden jetzt über Grounding Pages und all das, diese Risiken kann man natürlich verhindern, um das vielleicht mal zurückzuspielen, wenn man eine gute Grounding Page aufbaut. Wir reden gleich noch über den Aufbau und wie man das machen kann. Trotzdem nochmal die Frage, wie kann es passieren, dass dieselbe Marke bei derselben Frage in verschiedenen Durchläufen unterschiedlich beschrieben wird oder unterschiedliche Standorte, Produkte und Fakten genannt werden?
Ja, das geht schon, was wir vorhin sagten, los bei den Fanart-Queries. Also je nachdem, wie die konkret gestellt werden, kann sein, dass andere Quellen dann hervorgezogen werden und die eine Quelle hat halt den Wissensstand A und die andere Quelle Wissensstand B. Also in meinem Vortrag hatte ich als Beispiel da auch Rose Bikes, die nicht viele, aber so ein paar Filialshops haben die in Deutschland. Und je nachdem, ob da jetzt die eine oder die andere oder eine dritte Quelle gezogen wird, haben die einen verschiedenen Wissensstand, wie viele Filialen es in Deutschland gibt. Ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr auswendig, aber irgendwie die eine sagt 9, die andere sagt 12. Das kann natürlich blöd sein. Also wenn du eigentlich so einen Shop in der Nähe hast und die KI fragst, so sag mal, haben die irgendwo auch einen Shop, kann ich da die mal besuchen im Ladengeschäft? Und die KI sagt dann irgendwie die 9 und sagt, bei dir in der Nähe ist nichts. Obwohl in Wirklichkeit einer da ist, wäre das natürlich fatal und blöd. Da ist es dann auch hilfreich beim Grounding, egal ob jetzt über eine Grounding-Page oder welche Seite man da nimmt, dass man irgendwie das, also diese Konflikte sauber auflöst und sagt, das stimmt beides. Es waren mal 9, inzwischen sind es 12 und vielleicht irgendwie so eine Tabelle hat mit Jahreszahlen und wann da welcher Standort hinzugekommen ist, dass für die KI praktisch diese Konflikte aufgelöst werden, weil sonst steht die KI ja auch vor der schwierigen Entscheidung, soll ich Quelle A oder B glauben, weil die widersprechen sich ja. Und das kann ich auflösen. Also die größte Gefahr und auch messbar, also ich habe da auch wirklich so AI-Lab-Tools, um das zu testen. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn irgendwie im Web Konflikte bestehen, dass die eine Quelle dies sagt, die andere Quelle das sagt. Und dann neigt die KI zu sagen, dann sage ich lieber nichts dazu, ne? Weil da sind Widersprüche, Informationen und wie soll ich denn entscheiden jetzt, ob A oder B stimmt, ne? Dann sage ich lieber gar nichts dazu.
Lass uns doch mal zur Grounding-Page selbst kommen. Also, was genau ist eine Grounding-Page und wie unterscheidet sie sich von einer klassischen SEO-Landing-Page? Also eine Seite, so eine Über-uns-Seite, FAQ-Bereich. Also gut, FAQ hat auch noch mehrere Funktionen, aber jetzt wollen wir mal vor allem die Firma oder die Marke beschreiben oder was auch immer. Oder einem Eintrag in irgendeiner Wissensdatenbank wie Wikipedia zum Beispiel.
Ja, über uns Seite wäre normalerweise jetzt nicht die klassische SEO-Landing-Page. Manche lassen ja nicht mal indexieren. Also vor allen Dingen ist halt der Gegensatz zur Landing-Page. Das ist deswegen auch so ein bisschen der ähnliche Name. Auf einer Landing-Page, die ist ja vor allen Dingen gemacht, um dann, dass Menschen dort landen und du da auch eine Conversion in irgendeiner Form machst. Und deswegen sind die oft auch eher emotional oder auch ein bisschen werblich, überzeugend. Das halt Conversion optimiert. Und die Landingpage hingegen versucht halt sehr faktenreich zu sein und sehr neutral zu bleiben, überhaupt nicht werblich. Also der große Unterschied ist halt die Zielgruppe, die du ansprichst. Also wir haben ja eigentlich schon immer verschiedene Zielgruppen mit unseren Websites angesprochen. Also wir haben irgendwie die Landingpage, wo wir eine Conversion machen wollen. Wir haben die Jobseite, wo wir irgendwie Bewerber den Infos über unser Unternehmen geben wollen. Wir haben vielleicht eine Finanzseite, wo wir dem Finanzmarkt Infos über unser Unternehmen geben wollen. Die wollen andere Infos haben. Wir haben eine Presseseite, wo wir irgendwie Pressemitteilungen für die Presse haben, auch über unser Unternehmen. Aber wir reden da anders und irgendwie geben denen zitierfähige Texte, dass sie es einfach haben, Artikel zu schreiben. Wir haben vielleicht eine Messeseite für unsere Messebesucher, wo wir sagen, da machen wir nur halt die Themen, die wir auch auf der Messe vorstellen. Also für verschiedenste Zielgruppen haben wir schon immer unsere Inhalte besonders aufbereitet. Und jetzt ist im Prinzip eine Zielgruppe dazugekommen, das sind die LLMs. Und da wissen wir halt, was die eigentlich brauchen. Also die brauchen Fakten, die brauchen, müssen Konflikte aufgelöst haben. Denen muss man sagen, pass auf, das und das ist das Gleiche, aber das ist was anderes als das. Das brauchen die, um sich sicher in dem Thema zu fühlen und da sicher antworten zu können. Und wir wissen wiederum, störend ist, wenn da werblicher Text drauf ist, dann vertrauen die der Quelle schon nicht mehr. Und das ist im Prinzip einfach nur das Konzept, dass man sagt, für diese neue Zielgruppe LLMs bereite ich jetzt auch nochmal meine Informationsinfos, die wichtigsten, auf und stelle die zur Verfügung. Das kann auf einer About-Seite sein. Also du musst nicht eine extra Grounding-Page oder sowas machen. Das kannst du auf irgendwelchen bestehenden Seiten machen. Vielleicht haben das manche auch schon. Also das ist jetzt nicht Zwang, dass man da eine neue Seite macht. Nur rein aus der Unternehmenspraxis sieht man, dass das oft zu Kompromissen oder Konflikten führt, weil zum Beispiel die About-Seite, da haben oft mehrere Stakeholder ihre Hand drauf. Da will vielleicht auch die HR-Abteilung Bewerber rekrutieren und auf der Bauseite sagen, dass wir sind ein ganz toller Arbeitgeber. Und dann wird es schnell wieder werblich. Und du musst praktisch da irgendwie einen Kompromiss mit allen anderen, die Hand draufhalten, finden. Deswegen einfacher in der Praxis ist, wenn man dafür eine eigene Seite hat, wo sich kein anderer einmischt. Und du hast halt die zweite Herausforderung, dass für die meisten Unternehmen mehr als eine Entität wichtig ist. Und du praktisch pro Seite auch nur sinnvoll eine Entität behandeln kannst, weil das gehört dann ja auch in den Titel und in die Überschrift und das LLM nimmt eher den ersten Drittel des Textes. Und du kannst jetzt nicht 10 Entitäten in den Titel reinschreiben und im ersten Drittel definieren. Ne? Deswegen ist das rein pragmatisch ein Ideenangebot zu sagen, mach dafür doch eine gesonderte Seite, aber es spricht nichts dagegen, das auch auf vorhandenen Seiten irgendwie zu machen. Also ich glaube, Canyon Bike ist das, die haben das zum Beispiel auf den Kategorienseiten im Shop, dass sie da drunter dann nochmal so diese Kategorie, also irgendwie Gravelbikes, Rennräder, Kinderräder, keine Ahnung was, im Text recht umfangreich beschreiben. Das hat im Prinzip die Funktion einer Grounding Page. Also das haben die auch schon gemacht, bevor es den Begriff Grounding Page dann irgendwie gab. Aber das rein, wenn man das testet für LLMs, sieht man, das übernimmt die Funktion eigentlich schon ganz gut. Da wäre es dann wahrscheinlich nicht notwendig, dafür nochmal eine extra Grounding Page anzulegen.
Wenn ich jetzt Du hast jetzt viel über die Campings geredet. Ich meine, wir sind ja relativ ähnlich strukturiert. Wir haben vielleicht sogar noch ein bisschen mehr breiteres Angebot. Müsste ich auf so einer Grounding-Page für den OMT eine Seite mal bauen, die den ganzen OMT erklärt, mit den unterschiedlichen Formaten, die wir anbieten und so weiter? Wäre das die richtige Vorgehensweise? Weil auf einer bei uns Seite würde ich ja eher auch so ein bisschen was über die Historie und vielleicht auch über das Team und sowas erzählen. Das würde ich vielleicht auf einer Grounding-Page gar nicht so machen, weil wir sind... Das Team ist zwar klar, Personen sind auch wichtig, aber ich möchte zum Beispiel eigentlich den OMT ein bisschen von meinem Gesicht entkoppeln, dass ich nicht so dominant bin, weil ich mein Team ist mittlerweile so gut und stark, dass ich eigentlich viel mehr die Gesichter auch sehen will. Aber eigentlich würde der OMT auch leben ohne die Personen im Hintergrund mit seinem Angebot. Wie würde ich vorgehen, deiner Meinung nach?
Erstmal sollte man, glaube ich, anfangen, ausführlich zu messen, also dass man erstmal versteht, wo steht man denn heute? Wie werde ich denn von KI-Systemen verstanden? Was für Eigenschaften, also kennen die mich überhaupt? Verwechseln die mich mit irgendwem? Was für Eigenschaften sprechen die mir zu? Also erst wenn du weißt, wo du stehst, kannst du ja eigentlich dann sagen, wo will ich eigentlich hin? In welche Richtung muss ich denn eigentlich gehen?
Und wie teste ich sowas? Also ich frage jetzt ganz, wir haben viele Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen.
GPT Insights, ein Tool, das ist ein AI-Visibility-Audit, kann man kostenlos da machen. Das bietet da eigentlich schon mal eine sehr gute Grundanalyse. Man kann das natürlich unendlich viel tiefer machen, ist für die meisten dann wahrscheinlich drüber. Also ich selbst mache das natürlich dann noch mit 100 Prompt-Wiederholungen und was weiß ich was. Dass man grundsätzlich erstmal weiß, wo stehe ich denn eigentlich? Und dann sich überlegt, wo man hin will. Und im Prinzip seine Positionierung in LLMs, wahrscheinlich auch allgemein, aber eben dann jetzt speziell in LLMs, einmal definiert. Also als wie will ich denn überhaupt gesehen werden? Also was ist denn der USP von dieser Konferenz gegenüber irgendwie anderen Konferenzen? Ich glaube, dass viele, also Unternehmen sich da auch noch nie Gedanken drüber gemacht haben. Das ist bei denen oft so, ja, also die Frage ist oft gar nicht so leicht zu beantworten. So, was macht mich denn eigentlich besonders? Und wie will ich denn eigentlich gesehen werden? Und das ist eine Marketingaufgabe, ne? Dass man einmal sauber seine Positionierung definiert. Und dann ist halt der nächste Schritt, diese Positionierung dann eben auch konsequent und maschinenlesbar zu kommunizieren. Also sowohl auf der eigenen Website, das könnte man dann auf einer Grounding Page machen. Aber natürlich auch auf Quellen von Dritten irgendwie, dass man das in Pressemitteilungen macht, dass man das irgendwie bei Partnern platziert auf anderen Websites. Du siehst dann ja auch, welche Quellen, also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie irgendein AI-Visibility-Tool nutzt, wie RankScale oder was weiß ich was, siehst du auch, welche Quellen häufig genutzt werden. Und dann könnte ich auch gezielt auf diese Quellen zugehen und sagen, sag mal, willst du nicht mal einen Artikel über uns schreiben oder du hast schon über uns geschrieben, lass mal drüber reden, dass wir das ein bisschen schärfen. Ich hätte gerne irgendwie diesen Absatz ein bisschen genauer definiert oder da haben wir uns verändert, das stimmt so nicht mehr. Also ich habe das zum Beispiel bei meiner eigenen Person sehr deutlich gesehen. Also vor irgendwie einem Jahr kannten die KI-Systeme mich ganz verschwommen nur. wenn du irgendwie nach meinem Namen gefragt hast, was da am ehesten nochmal so Belegquellen, wenn da überhaupt was genannt wurde oder überhaupt was richtig genannt wurde, war, ich war ja irgendwie 6 Jahre Head of Marketing bei Sistrix und da gibt es halt so einige Belege im Web, weil ich dann auch viele Blogposts geschrieben hatte und so. Da wurde ich dann manchmal noch so eingeordnet. Über Chefkoch schreibe ich nicht so viel. Das war dann schon wesentlich unbekannter. Also das muss dann Zufall sein, dass da vielleicht irgendwie das LinkedIn-Profil kommt. Und jetzt habe ich halt so etliches veröffentlicht und eben auch Groundingpages gemacht und sonst was. Ich werde inzwischen 3-mal so ausführlich beschrieben und wirklich mit allem, was ich mache. Und das kommt im Prinzip von diesen Groundingpages, weil es da alles vorstrukturiert ist und auch ordentlich in eine Zeitleiste eingeordnet ist. Dann haben diese Systeme natürlich die Sicherheit. Also inzwischen, ich hatte das Spaß gemacht für ein Sommerfest. Wenn du fragst, welche Rolle Rakete im SEO-Team von Chefkoch spielt, dann kriegst du ein AI-Overview, dass Rakete der Hund von Stefan Sendes, meiner Kollegin, meiner SEO-Kollegin, und dass der so spaßeshalber da eine Rolle in unserem Team hat, weil sie ihn oft mit ins Büro bringt und er da so der Chief Happiness Officer ist. Da kriegst du eine deutlichere und klare und ausführlichere AI-Overview-Antwort als über viele Einzel-Solo-Selbstständige, die halt das nie irgendwo sauber mal im Netz hinterlegt haben, ne? Und das haben wir mit einer Grounding-Page gemacht. Das war dann irgendwie 10 Minuten Arbeit, das einmal kurz zu beschreiben. Und da haben wir einmal so praktisch das SEO-Team von Chefkoch beschrieben. Und dann kriegst du da auch saubere KI-Antworten darüber. Ne?
Wenig Aufwand, aber hoher Impact. Also für die, wir haben ja sehr, sehr viele, also für den OMT, wir machen das jetzt seit 12 Jahren, veröffentlichen wir irgendwelche Inhalte und ich glaube, über 2200 Personen haben schon bei uns was veröffentlicht. Egal, ob es Webinare waren, Podcasts wie wir heute und Artikel auf Konferenzen gesprochen. Und alle haben ein Expertenprofil bei uns. Und wer jetzt sich mal ein bisschen dafür interessiert, also für die, die jetzt zuhören, mal so als Mitnahmetipp vielleicht. Ihr habt es ja gerade gehört. Hans war vor einem Jahr noch relativ schwammig im Netz und legt jetzt sehr viel Wert darauf, dass er gut beschrieben wird und so weiter. Und er hat ja auch bei uns jetzt ein Expertenprofil angelegt. Ich habe mir das eben parallel, während du gesprochen hast, mal angeschaut. Und man merkt schon sehr deutlich, dass du es anders beschreibst und deutlicher beschreibst, wie andere Experten das bei uns machen. Was viele nicht wissen, seit 6 Wochen haben wir ein Speaker-Bewertungsportal. Das erste seiner Zunft, wie ich so schön sage. Es gibt zwar Proven Expert und es gibt Speaker-Vermittlungen, die aber keine Bewertungen machen. Und da sind wir auch tatsächlich alleine im Netz. Und gerade die sich ja dort präsentieren, die wollen mehr wahrgenommen werden als Experte, die wollen speaken, die wollen mehr Aufträge bekommen, mehr Speaking-Slots. Und deswegen mal ein Appell an alle, die hier zuhören, die auch irgendwie schon mal was für uns gemacht haben oder vielleicht was für uns machen wollen, wie sinnvoll das ist, auch wenn ihr woanders was macht, sei es Campix, sei es vielleicht OMR sogar oder was auch immer, wenn ihr dort Profile habt, seht zu, dass die nachgeschärft werden, dass die aktuell gehalten werden, dass die, ich glaube, das sind Dinge, die man als Person, aber auch genauso als Firma, man wird ja auch häufig, wenn man irgendwo gelistet ist als Partner oder wie auch immer, dass diese Einträge A, bei euch bekannt sind und B, auch wirklich den Puls der Zeit treffen, also dass die auch immer wieder geupdatet werden, wenn ihr mal etwas verändert in eurem Produktportfolio oder in was auch immer, in euren Dienstleistungen oder vielleicht sich irgendwelche Gesellschafter ändern, der Geschäftsführer sich ändert, alles Informationen, die vielleicht falsch gelesen werden können. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, oder?
Total sinnvoller Tipp und ist auch toll, dass ihr sowas habt. Also das sehe ich bei vielen SEO-Konferenzen, aber wahrscheinlich bei Konferenzen aus jedem Fachgebiet als Lücke noch an. Also es ist natürlich eine super Bestätigung auch für die KI, wenn du irgendwo Speaker bist. Damit kannst du natürlich einen gewissen Expertenstatus demonstrieren, glaubhaft. Und das ist toll, wenn du dann auf irgendeiner Speaker-Seite stehst. Bei den meisten Konferenzen verschwindet dieses Programm nur dann mit der nächstjährigen Ausgabe. Und da wäre es eigentlich toll und auch ein echter Mehrwert dann für die Speaker, dass man sagt, pass auf, wir haben da auch ein Archiv. Und auch wenn du irgendwie vor 2 Jahren mal bei uns Speaker warst, auch da kann die KI noch drauf zugreifen und da können wir bestätigen, dass das wirklich so war. Sonst gerade bei diesen Speaker-Sachen, die auch sehr aufwendig sind und Leute da irgendwie Tage, Wochen lang ihre Vorträge vorbereiten, ist es schade, wenn das irgendwie nach einem Jahr wieder wegschmilzt und nicht mehr da ist. Weil gerade das sind natürlich extrem starke Belegquellen, ne? Und wenn ihr da so eine Profilseite habt, die irgendwie ständig verfügbar ist, ist das eine super Sache. Und da kann man dann vielleicht auch gucken, ob man da noch irgendwie eine Historie aufbaut, dass man sagt, und der hat noch irgendwie dann und dann war der Speaker bei uns auf der Konferenz in den und den Jahren. Das ist im Prinzip, was man sonst selbst auf einer Groundingpage machen würde, aber es ist natürlich toll, wenn das extern auch nochmal bestätigt wird.
Entschuldige, da kann ich dir sagen, tatsächlich, also alle Inhalte, die Hans Kronenberg jemals bei uns machen wird, außer auf einer Konferenz, das sind tatsächlich Inhalte, die verschwinden auch bei uns. Aber die, wenn du jetzt im Podcast, Webinare und Co., die werden immer auf dieser Seite bleiben. Also die werden, das siehst du jetzt noch nicht, weil du hast ja gerade erst ausgefüllt. Aber du kannst, also ich habe ja gesagt, wir haben da über 2100 Profile und ich hau jetzt mal einen echten Insight raus. Wir haben, bevor AI-Overviews auf die Agenda kam, haben wir fast 10% unseres Traffics über Namen gemacht. Und unser Traffic ist nicht so klein. Also er ist auch sechsstellig, jetzt nicht mit Chefkoch vergleichbar, aber für eine Nische, Branche und so weiter, B2B-Plattform ist das schon wirklich gut. Das heißt, wir haben eine fünfstellige Summe an Traffic über die ganzen Namen gemacht. Ich kann mich an einen uralten Podcast von der Anke Probst erinnern, wo sie noch bei Xing war, die mal beim Jens Fauldraht im Podcast offen erklärt hat, wie die damit umgehen, weil Xing ja extrem von Namen abhängig ist. Und googelt mal irgendwelche Namen in unserem Kontext. LinkedIn ist immer oben. Die werden unendlich viel Traffic über Namen machen. Ich hatte selbst mal ein kleines Sportportal. Das ist leider nicht mehr online. Also es lief unter mittelkreis.de. Findet ihr gerade nichts drauf. Die Seite ist abgestellt. Aber da haben wir auch, da ging es um kleine Fußballnachrichten im Amateurbereich. Wir haben weit über 100.000 Besucher im Monat gemacht. Nur über Namen. Und das waren keine Profinamen. Das waren irgendwelche Mario Jungs und Hans Kronenbergs der regionalen Fußballszene. Und das hat unglaublich gut gewirkt. Deswegen an alle unsere Wettbewerber, aber auch an Veranstalter in anderen Bereichen, baut Profile für Namen und verknüpft die Inhalte, die öffentlich abrufbar sind, mit diesen Namen. Das bringt euch richtig Besucher und Traffic und vielleicht sogar Anmeldungen. Ich habe kein Problem damit, das öffentlich zu geben, weil ich möchte eigentlich das Netz verbessern. Und dementsprechend wir profitieren beide Seiten davon. Nicht nur der Veranstalter, sondern auch der Speaker, wie du es eben so schön beschrieben hast. Deswegen, das einzige Problem ist, wenn ihr viele Profile habt, egal ob als Firma oder Person, sorgt dafür, dass die immer aktuell bleiben.
Genau, also und jetzt immer praktisch den semantischen Layer mitdenken. Also wie möchte ich denn in KI-Antworten beschrieben werden und kann man das aus meinem Profil herauslesen? Also ich hatte letztens so einen Konflikt festgestellt. Also ich habe so ein Tool, was Konflikte zu einer Entität identifiziert. Also zu jeder beliebigen Entität kann man sehen, wo stehen denn eigentlich widersprüchliche Infos. Und ich hatte mich auch so ein bisschen gewundert, also ich glaube, jetzt seit 7 Jahren bin ich bei Chefkoch, habe dann durchaus ein paar Stufen durchlaufen. Also hatte irgendwie als Senior SEO angefangen, dann war ich irgendwie Lead, Teamlead SEO und jetzt irgendwie Head of SEO und wurde in KI-Antworten oft immer noch als Teamlead da bezeichnet. Und dann habe ich dieses Tool mal angeschmissen, wo Konflikte sind. Und das hat mich dann darauf hingewiesen, das wäre mir in 100 Jahren nicht aufgefallen. Ich hatte dann bei Xing Head of eingetragen als neue Position, aber hatte vergessen, bei Teamlead zu sagen, dass das jetzt beendet ist. Also das waren praktisch zwei parallele Stränge. Also ich war seitdem ja irgendwie Teamlead und seitdem ja Head. Aber es wurde nicht klar, dass das eine das andere abgelöst hat, weil ich einfach diese Funktion bei Xing ist nicht mehr fortlaufend, sondern das ist in dem Jahr geendet und dann hat das angefangen, einfach vergessen habe anzuklicken. Und das wäre mir in 100 Jahren nicht aufgefallen. Aber das Tool hat mir das dann gesagt, dass das ja ein Widerspruch ist, wie kann ich denn beides sein? Und dann habe ich das kurz angeklickt bei Xing, gesagt, okay, das ist beendet, das war bis dann und ab dann war es halt die Rolle. Und bumm, waren auf einmal die Antworten richtig in den KI-Systemen, weil gerade Xing und LinkedIn natürlich für so Einzelpersonen extrem wichtige Quellen sind. Ne? Und da war vorher dann dieser Konflikt da, dass die KI-Systeme sagten, das ist ja widersprüchlich. Und dann antworte ich mal lieber vorsichtig, bleibe ich mal beim Lead, nicht beim Head. So einfach ist das manchmal. Ne? Also pflegt diese Profile, stimmt die aufeinander ab und passt drauf auf, dass die das Narrativ erzählen, was ihr gerne erzählt haben wollt. Also was sind eure Skills, wo sind eure Schwerpunkte, wofür steht ihr? Genau das gehört in die Profile dann rein.
Ich habe noch 2 bis 3 Fragen zum Ende. Wir sind eigentlich schon fast bei einer Stunde und normalerweise sage ich immer, das ist so die Maximallänge, aber das Gespräch ist sehr spannend und vor allem ist dieses Thema AI und AI-Antworten, kann man, glaube ich, frei raus sagen, so das Brennendste in unserem OMT-Kosmos aktuell. Deswegen möchte ich diese Fragen auch noch unbedingt stellen. Hans, hohe Google, also lass uns mal in das Thema Messbarkeit reingehen. Hohe Google-Impressionen oder viele AI-Crawler-Abrufe sind natürlich interessante Signale, weisen aber noch nicht, dass eine Seite tatsächlich in einer KI-Antwort genannt oder zitiert wurde. Wie misst man zum Beispiel den Grounding-Erfolg seriös, gerade angesichts der Varianz zwischen den einzelnen Durchläufen?
Also was du natürlich sehr gut messen kannst, ist Dimensions, also ob jetzt deine Brand, dein Produkt, deine Entität in den Antworten genannt wird, ist meiner Meinung nach das wichtigste Ziel. Also ob du da als Quelle auftauchst oder nicht, finde ich jetzt nicht so wichtig. A, ist da eine extrem hohe Fluktuation und B, wir wissen, da klickt keiner drauf. Also da, wir haben da 95-99% nur Click-Ratio drauf. Also ist es jetzt nicht wahnsinnig erstrebenswert, als Quelle aufzutauchen. Und der dritte Punkt ist, du kannst als Quelle genutzt werden, aber trotzdem nicht genannt werden. Also aus Google guckt sich dann da irgendwie 30 oder 100 Quellen an und zeigt dann vielleicht 10 Stück an. Das heißt aber nicht, dass das abschließend alle Quellen waren, die genutzt wurden. Deswegen das Wichtige ist für mich halt, werde ich genannt in der Antwort, auch so wie ich es will. Das kannst du natürlich mit AI-Visibility-Tools messen, dass du da einfach dein Prompt-Set hast, das abfragst. Und das ist dann ja messbar, in wie vielen Fällen du dort in den Antworten auftauchst. Wenn du eine größere Messmenge hast, also brauchst du jetzt gar nicht so viele Prompts, irgendwie 10, 20 Prompts, die du vielleicht irgendwie einmal die Woche abfragst, vielleicht dann noch irgendwie in 5, 6 verschiedenen AI-Suchsystemen, also Overviews, AI-Mode, ChatGPT, Perplexity, dann hast du statistisch eigentlich schon eine ziemlich saubere Menge und man sieht auch so im Zeitablauf, dass diese Kurven da eigentlich sehr, sehr stabil bleiben. Das ist jetzt nicht auf einmal, dass Anbieter Nummer 3 auf Platz 1 ist oder die da irgendwie die Plätze tauschen. Das passiert äußerst selten. Da hast du dann eigentlich schon sehr zuverlässige Maßnahmen und dann siehst du ja, wenn du Grounding Pages einführst, wird dieser Wert da irgendwie positiv beeinflusst, geht er hoch. Also ich hatte gerade die Tage so eine Fallstudie veröffentlicht, da ging es um ein Wellness-Hotel in Österreich. Und also wenn du wirklich so ganz generische allgemeine Fragen stellst, jetzt aus Deutschland, das war die Zielgruppe, was ist das beste Wellness-Hotel in Österreich oder welches Wellness-Hotel kannst du mir für einen Österreich-Urlaub empfehlen und so weiter. Da haben die, wir hatten da jetzt, das waren praktisch 16 Grounding-Pages, also für 8 Entitäten. Also du hast das Hotel, du hast als Entität das Restaurant von dem Hotel als Entität, die Inhaberfamilie, die haben noch so ein kleines Gestüt, die haben noch so einen Bio-Bauernhof, die haben natürlich einen Wellness-Bereich, die haben einen medizinischen Bereich, das sind alles einzelne Entitäten. 8 Seiten, 2 Sprachen, Deutsch, Englisch, weil eben Fanart-Queries auf Englisch sind. Diese 16 Seiten veröffentlicht und noch in der gleichen Woche ist wirklich erkennbar deutlich die Anzahl der Mentions gestiegen, auch die Top-3-Nennung dort, also dass du innerhalb der ersten 3 Entitäten genannt wurdest. Das hat sich dann innerhalb von 2 Wochen sogar um 50% gesteigert. Also wirklich messbar deutlicher Erfolg, einfach weil diese Entität besser verstanden wird. Ne? Das taucht nicht unbedingt immer in den Quellen auf, aber man hat gesehen, dass es trotzdem irgendwie offensichtlich als Quelle genutzt wird und einen Effekt hat, dass die stabiler und häufiger in den Antworten genannt werden.
Wenn ein Unternehmen jetzt mit dem Thema sich annehmen möchte, was wären für dich die ersten Schritte für die nächsten 90 Tage, also für die ersten 3 Monate? Was sollte man als erstes machen, deiner Meinung nach? Und wie sollten vielleicht SEO, Content, Brand, PR, Technik dabei zusammenarbeiten?
Genau, also ich würde in der Tat damit anfangen, was vorhin schon ein bisschen sagten, erstmal messen, wo stehen wir denn überhaupt? Also erstmal wirklich so ein semantisches Verständnis kriegen, wie werde ich denn genannt, also auch wie tief muss ich reingehen, also sagen wir mal, bleiben wir mal bei SEO-Konferenzen, tauche ich schon auf, wenn man sagt, was sind die besten SEO-Konferenzen, oder muss man spezieller sein, dass man sagt, was sind die besten SEO-Konferenzen, keine Ahnung, für Einsteiger oder für sonst was, also kann ja sein, dass ich dann nur so eine Spezialistenrolle habe. Oder SEO-Tools ist vielleicht noch ein bisschen ein besseres Beispiel. Also wenn du irgendwie nach SEO-Tools fragst, dann allgemein wird da sicherlich irgendwie ein Systrix, ein SEMrush und Ahrefs irgendwie kommen. Ein Screaming Frog eher seltener. Wenn du nach natürlich technischen SEO-Tools fragst, dann kommt ein Screaming Frog wesentlich schneller und gezielter. Sowas muss ich erstmal verstehen. Also mal ordentlich ausmessen und sehen so, was für eine Rolle habe ich denn eigentlich? Erkennt mich das Ding überhaupt? Und wenn ja, in welcher Rolle? Und dann ist das eine Marketingfrage zu sagen, wie will ich mich denn positionieren? Bin ich damit zufrieden, dass ich nur ein technisches SEO-Tool bin? Oder will ich auch schon bei SEO-Tools genannt werden? Die Sache ist ja, dass das muss sich auch in der Realität abbilden. Und das muss ich dann mit den anderen Teams besprechen. Wie wollen wir das eigentlich positionieren? Und was ist da unsere Erwartung? Um dann zu sagen, auch was wir machen müssen. Und dabei geht es im Prinzip dann auch so um bei maschinenlesbarer Markenführung. Also dazu gehört auch die Markenführung. Ich muss das als Mark halt auch wirklich abbilden. Also das muss auch in der Realität so sein. Und das ist halt kein Sprint, das ist ein Marathon. Also du baust nicht jetzt irgendwie in 90 Tagen eine Marke auf. Und das muss ich halt konsequent von der Markenführung halt zeigen. Also wenn du sagst jetzt irgendwie meine SEO-Konferenz steht für dies, das und jenes, das musst du halt auch beweisen. Du musst halt dann auch wirklich die Konferenz so gestalten und dass sie so wahrgenommen wird. Das erzeugt dann automatisch Resonanz. Also dann kommen die Leute auf die Konferenz, empfinden das so, schreiben es dann ja auch so. Sie schreiben dann irgendwie Beiträge, ich war da und das war so und so und so. Dann hast du diese Belegquellen im Netz. Und das kannst du natürlich dann durch Geomaßnahmen nochmal wie so ein Verstärker betonen und irgendwie nachbearbeiten, wenn dann vielleicht fast dagegen ist, die Quellen dort nochmal irgendwie kontaktieren und nachbearbeiten, dass das halt in deine Richtung denken, dass dein Narrativ da auch wirklich konsequent im ganzen Web erzählt wird. Weil das ist halt auch der große Unterschied zu SEO. Bei SEO optimierst du im Prinzip eine einzelne URL. Immer die für ein Keyword irgendwie rankt. Eine KI-Antwort setzt sich praktisch aus dem ganzen Web zusammen, aus dem ganzen Wissen über die Entität aus dem Web. Du musst dann im Prinzip im ganzen Web immer gucken, irgendwie wird das da konsequent so erzählt und gibt es da vielleicht irgendwelche Sachen, die das blockieren, weil da irgendwie widersprüchliche Aussagen sind und dort das nachsteuern. Aber das beginnt damit, dass du erstmal definierst, wer will ich denn überhaupt sein, welche Rolle will ich spielen, die dann auch wirklich umsetzt, also in der echten Markenführung und das dann Resonanz erzeugt und man sich dann auch darum kümmert, dass diese Resonanz dann auch gut maschinenlesbar ist.
Letzte Frage, Hans. Mit Blick in die Glaskugel. Wenn wir 3 bis 5 Jahre nach vorne schauen, von mir aus auch 1 bis 2 Jahre, ist mir total egal. Welche Trends erwartest du rund um... Ja, das, was wir alles jetzt besprochen haben, so Grounding, vielleicht Agentic Search, ja, KI-Antwortsysteme an sich. Und worauf sollten sich Marken und SEO-Teams heute schon vorbereiten?
Also 3 bis 5 Jahre sind natürlich bei AI ein extrem langer Zeitraum. Wir sind jetzt gerade im Jahr 4 nach ChatGPT. Und ich glaube, keiner hätte sich vorstellen können, vor einem Jahr, was heute irgendwie zum Beispiel mit Claude und so weiter, dieses Vibe-Coding, was da alles möglich ist. Das war vor einem Jahr unvorstellbar. Bei OpenAI haben die eine Product Road von 6 Monaten, weil die sagen, wir wissen nicht, was in 7 Monaten ist. Ne? Das dreht sich da alles so schnell. Aber ich glaube, ein paar so grundsätzliche Trends kann man sicher sagen. Also was sicherlich bleibt, ist, dass die Unternehmen in den USA, diese KI-Unternehmen, unglaublich viel Geld rein investieren, da hunderte Milliarden im Jahr pro Unternehmen. Allein dadurch steckt dann natürlich sehr viel Druck hinter diesem Markt, dass da auch viel passiert. Google wird weiter getrieben werden. Also ich glaube, freiwillig hätten die das alles gar nicht gemacht, aber dadurch, dass OpenAI so unglaublich schnell am Anfang gewachsen ist, war Google gezwungen, halt auch diese KI-Funktionen einzuführen. Und inzwischen scheinen sie auch Modelle gefunden zu haben, dass das wirtschaftlich trägt. Die Quartalszahlen waren ja alle nicht schlecht. Und da ist eine große Dynamik. Und Google sagt heute, Google ist AI-Search. Also hat das schon so definiert. Ich glaube, was irgendwie ein Gesetz ist oder ziemlich gesetzt ist, ist, dass KI-Antworten natürlich bequemer sind, als sich irgendwie selbst die Infos zusammensuchen zu müssen. Was, glaube ich, gesetzt ist, dass Menschen bequem sind und deswegen wahrscheinlich grundsätzlich KI-Antworten mögen, weil denen das einfach Arbeit abnimmt. Also dieser Trend hält an und du wirst dann sicherlich, wenn du fertig zusammengefasste Antworten kriegst, weniger Klicks kriegen, weil die Leute selbst nicht mehr das alles recherchieren müssen. Das sind, glaube ich, so die Grundtrends, die weiter sind. Wie schnell das alles passiert, ist halt schwer zu sagen. Also ich sehe auch durchaus jetzt etliche Gegentrends. Also du siehst, dass gerade bei jungen Leuten eine zunehmende Skepsis und Anti-Haltung gegenüber KI ist, wo man die am Anfang das sogar vorangetrieben haben, die jetzt immer mehr begreifen, dass das natürlich auch deren Zukunft gefährdet und die vielleicht irgendwie keine Jobs mehr haben und dass junge Leute weniger eingestellt werden, irgendwie Juniors und ersetzt werden durch KI. Das verstehen die natürlich und haben da auch eine gewisse Zukunftsangst und inzwischen in Universitäten teilweise, wenn Leute da halt KI-Vorträge halten, werden die da ausgepfiffen. Da ist eine Gegenbewegung. Wir sehen eine juristische Gegenbewegung. Also da waren jetzt gerade in Deutschland einige wegweisende Sachen, dass das Landesgericht München gesagt hat, dass Google für KI-Antworten auch praktisch redaktionell verantwortlich ist. Jetzt haben die Landesmedienanstalten, das ich glaube letzte Woche gesagt, da gab es einen Beschluss an Google und Perplexity, wo die auch gesagt haben, ihr seid jetzt nicht einfach Suchmaschine und könnt sagen, wir vermitteln Leute ja nur dahin, sondern ihr seid jetzt Inhalteanbieter dadurch und müsst behandelt werden wie TV-Sender und Webplattformen. Da ist nochmal interessant, was passiert. Es gibt, wie gesagt, auch durchaus eine juristische Bewegung von den Publishern, die sagen, ihr habt uns eigentlich ein bisschen den Content geklaut und schließt uns da jetzt irgendwie aus, dass wir da noch profitieren können, weil da kaum noch Klicks ankommen. Das sind alles so Bewegungen, die natürlich laufen, und das ist jetzt so ein Spiel der Kräfte und der Mächte. Da wird, glaube ich, noch viel passieren. Und das ist, glaube ich, vollkommen unklar, wie das genau ausgeht. Deswegen würde ich mir jetzt nicht zutrauen, zu sagen, wie irgendwie in 1, 2, 3 Jahren, mal davon abgesehen, die technischen Entwicklungen, die ja wahnwitzig schnell sind. Wie gesagt, keiner hätte vor einem Jahr gedacht, dass, also ich kann zum Beispiel null programmieren, auf einmal kann jede App mir bauen, die ich will, und baue mir meine eigenen SEO-Tools und was weiß ich was, weil Coding ist kein Engpass mehr, das macht jetzt Claude für einen. Hätte ich mir vor einem Jahr nicht in der Form vorstellen können und habe da, glaube ich, keine Idee, was halt in einem Jahr mich da erwartet. Deswegen kann man, glaube ich, im Moment nur so auf Sicht fahren. Was aber einem klar sein sollte, ist, das wird sicherlich nicht wieder verschwinden und weniger werden, sondern eher mehr. Und also wenn du auf Klicks angewiesen wirst, bist dein Geschäftsmodell, hast du ein Problem und musst dir Alternativen ausdenken. Da musst du dich wahrscheinlich irgendwie transformieren. Und es wird halt wahnsinnig wichtig, dass die KI deine Entitäten richtig versteht, richtig einordnet, du die Rolle da beschreibt, die du haben willst, die Eigenschaften, die du haben willst, weil es sehr, sehr viel jetzt um dieses AI-Evoked-Set geht, um dieses Empfohlenwerden, dass das, wie gesagt, greift nicht nur SEO an, das greift auch das klassische Marketing an, dass du vorher irgendwie mit teuren Werbespots oder sonst was eine Marke aufgebaut hast, um in diese Evoked-Sets reinzukommen. Und jetzt die KI das praktisch übernimmt und dann teilweise überschreibt. Ne?
Hm. Danke für deine Einschätzung. Ich finde das mit den Geschäftsmodellen sehr spannend. Ich kann da so ein bisschen Insights von uns erzählen. Also ich habe das Gefühl, wir SEOs, war ja mal die Sichtbarkeitskurve, du warst bei Systrix, ist für viele Unternehmen und Agenturen ein Messmittel, egal wie wertvoll diese KPI jetzt am Ende ist, aber dann Traffic, dann Leads, dann Umsatz und so weiter, kann man jetzt natürlich eine KPI-Diskussion führen. Was ich merke, ist, dass das Sichtbarkeitsthema wichtiger wird. Also wir mit unseren Geschäftsmodellen, wir verkaufen ja zum Beispiel so Listings und Positionen bei Tools, Speaker habe ich eben schon angesprochen, auch Events können sich bei uns listen lassen, auch Agenturen theoretisch. Und wir kriegen immer mehr Anfragen dafür, obwohl wir gar nicht so viel Traffic auf einzelnen Seiten haben. Also es gibt Seiten, da gibt es sehr viel Traffic und es gibt Seiten, da ist weniger Traffic. Aber wir kriegen immer wieder zurückgespielt, die wollen bei uns gelistet sein, weil sie deswegen in den LLMs dieser Welt gelistet sind. Und das Thema Sichtbarkeit, wenn das Geschäftsmodell passt, obwohl sie nicht bei uns die Sichtbarkeit kriegen, kriegen sie sie indirekt über uns in die LLMs rein. Das ist zum Beispiel für uns ein sehr spannendes Modell. Ich habe noch nie Traffic verkauft beim OMT, deswegen war das noch nie wichtig für uns. Aber wir merken, dass die Lead-Qualität, obwohl wir den Traffic auch verloren haben auf unseren Informationsseiten, also Blogartikel und so weiter, die Leads eigentlich weiter gestiegen sind. Und da muss man sich natürlich dann extrem damit beschäftigen. Wir sind zum Glück frühzeitig in die richtige Richtung gegangen, aber ich merke auch, wie Wettbewerber da das ein oder andere Problem mit sich haben. Also gerade das Thema Geschäftsmodell, da bin ich sehr gespannt, wo das in den nächsten 3, 4, 5 Jahren noch hingeht. Lieber Hans, vielen, vielen Dank für den Austausch. Hat mir viel Spaß gemacht. Es war eine der längsten Folgen, die ich je gemacht habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, wer bis zum Ende zugehört hat, hat viel mitgenommen. Und ja, dir vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf das nächste Aufeinandertreffen, wo wir uns dann vielleicht ein bisschen besser kennen und uns länger unterhalten können.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich 2 Dinge. Also ich habe eben schon gesagt, wer bis zum Ende zugehört hat, hat vielleicht das eine oder andere mitgenommen. Ich möchte das zusätzlich belohnen. Und zwar die unter euch, die eine Agentur führen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige zuhören. Ich habe 3 Tickets für euch, die ich einfach mal kostenfrei raushaue für unseren Agency Day, der Ende September stattfindet. Da dürfen nur Agenturinhaber und Geschäftsführer kommen, das wisst ihr. Wir haben dort, warum mache ich das? Weil wir haben eben öfters über Vibe-Coding gesprochen und wir haben, es findet ja am einen Tag vor unserer Fachkonferenz statt und wir haben den vierten Raum, das wird ein Pay-to-Play-Raum. Heißt, wer da dabei sein will, muss etwas im Thema Vibe-Coding für Agenturen vorstellen, also was er selbst gemacht hat, dann darf er in den Raum rein. Das sind nur 25 Plätze, weil wir nur Zeit haben für 25 kurze Vorträge. Also wer Bock hat, beim Agency Day kostenfrei dabei zu sein und möchte vielleicht auch was als Vibe-Coding vorstellen, um 24 andere Ideen abzugreifen, der kann sich bei mir melden unter mario@omt.de, schreibt in den Betreff "Ich will ein Agency Day Ticket" und wie gesagt, 3 gebe ich raus an der Stelle. Und ich kurzer Hinweis noch, nächsten Donnerstag, weil ich es auch schon mal angesprochen habe, ist wieder Systrix SEO Talk Time. Also wir haben 3 komplett neue Experten dort dabei, die noch nie dabei waren. Keine bekannten Gesichter, weil die bekannten Gesichter sind alle im Urlaub. Und dementsprechend habe ich 3 neue Gesichter mal akquiriert. Der Kai Spriestersbach ist dabei, die Julia Bettinger und jetzt tue ich irgendjemand Unrecht, weil ich ihn nicht direkt aufsagen kann. Sorry dafür, da lasse ich mir was Besonderes einfallen. Es wird auf jeden Fall eine gute Runde und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Donnerstag, ich glaube 15 Uhr, bitte einschalten. So, jetzt sind wir mal fertig. Wir sind raus, bis dann, macht's gut, vielen Dank. Ciao, ciao.